Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf den Wellen von Radio Prag. Zu den Nachrichten begrüßt Sie Markéta Maurová. Die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven sowie die Komposition Das Meer von Claude Debussy werden heute Abend die 57. Internationalen Musikfestspiele Prager Frühling abschließen. Das Festivalprogramm bot im Laufe der vergangenen drei Wochen etwa 60 Konzerte. Die Tschechische Philharmonie unter der Leitung des österreichischen Dirigenten Hans Graf hat dasselbe Programm wie heute bereits am Sonntag gespielt. Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík trifft sich heute auf dem Militärflughafen im mittelböhmischen Čáslav mit Piloten, um deren Fragen in Bezug auf den Ankauf von Überschallflugzeugen für die tschechische Armee zu beantworten. Der Kauf wurde am Freitag von der oberen Kammer des tschechischen Parlaments verhindert, die den Finanzierungsentwurf ablehnte. Die Entscheidung des Senats kann vom Abgeordnetenhaus auf der Sitzung unmittelbar vor den Wahlen umgestoßen werden. Die in Kuwait stationierten tschechischen Soldaten haben am Wochenende mit einem Staffellauf das Andenken ihrer Kollegen geehrt, die während der Friedensmissionen im Ausland gefallen sind. Der Staffelmarathon dauerte etwa 30 Stunden und jeder der Teilnehmer musste 1,5 Kilometer laufen. Der Ertrag der Veranstaltung ist für die 12 Waisen der gefallenen Soldaten bestimmt. In die Gruppe auf dem Hauptplatz im nordböhmischen Ústí nad Labem aus sich werden heute Bergrettungsmitarbeiter herabsteigen, um den Ort zu durchsuchen und zu überprüfen, ob nicht durch Personen hineingestört sind. Am Samstagabend ist dort eine Fläche von 6 x 3 Metern eingebrochen. An jener Stelle stand einst ein Gasthaus, das während eines Bombenangriffs 1945 beschädigt wurde. Die Keller des Hauses wurden damals nicht zugeschüttet. Den Mann, der am Samstag mit einem Bombenangriff auf den Prager Flughafen Rosině gedroht hat, drohen bis zu 5 Jahre Freiheitsentzug. Er wird der Verbreitung von falschen Alarmmeldungen beschuldigt. Es handelt sich um einen 20-jährigen Mann aus Brno-Brünn. Das südböhmische Kernkraftwerk Temelin wartet auf die Genehmigung der staatlichen Behörde für Atomsicherheit, mit dem Testbetrieb des ersten Reaktorblocks zu beginnen. Dies sagte heute der Sprecher der Anlage Milan Nebesář. Die Behörde für Atomsicherheit führt seit Freitag die abschließende Inspektion des ersten Reaktorblocks durch und muss nach dem Atomgesetz binnen 10 Tagen entscheiden, ob der Block den Testbetrieb aufnehmen kann. Der Testbetrieb wird 18 Monate dauern. Abschließend der Wetterbericht. Am Dienstag wird sich eine Kaltfront über das Gebiet Deutschlands ostwärts bewegen. In Tschechien soll es leicht bewölkt sein, in den Nachmittags- und Abendstunden muss mit örtlichen Regenschauern oder Gewittern gerechnet werden. Die Tageshöchstwerte erreichen 22 bis 26 Grad Celsius. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm von Radio Prag führt sie Martina Schneiderkova.
Tagesecho.
Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie unter anderem die folgenden Themen vorbereitet. Wird es nach den Abgeordnetenhauswahlen keine Tolerierung einer Minderheitsregierung geben? Bombendrohungen werden in Tschechien immer häufiger. Und die heutige Folge unserer kleinen Wahlserie dreht sich um den umstrittenen Vorschlag zur Einführung der Studiengebühren. Nach dem Tagesecho folgt die Senderei heute am Mikrofon. Nur noch knapp 2 Wochen verbleiben bis zu den Wahlen zum tschechischen Abgeordnetenhaus. Nur kann man schwer vorhersagen, welche der beiden großen Parteien hierzulande als Sieger aus den Wahlen hervorgehen wird. Die regierenden Sozialdemokraten, CSSD, oder die Demokratische Bürgerpartei, UDS. Ebenso wenig, welche Parteien eine mögliche Regierungskoalition nach den Wahlen bilden werden. Eines scheint jedoch bereits festzustehen. Die Tolerierung einer Minderheitsregierung durch einen sogenannten Oppositionsvertrag zwischen CSSD und UDS wie in der ausklingenden Legislaturperiode, den wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht wiedergeben. Weshalb dazu mehr im Beitrag von Lothar Martin.
Václav Klaus, der Chef des Abgeordnetenhauses und der stärksten tschechischen Oppositionspartei der UDS, spinnt gern die Fäden im Hintergrund. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen vor 4 Jahren hatte seine Partei zwar den Sozialdemokraten den Sieg überlassen müssen, doch aus Mangel an willigen Regierungspartnern überließen sie Klaus die Koalitionsverhandlungen. In diesen ersann die UDS den Oppositionsvertrag, bei dem insbesondere Klaus und Regierungschef Miloš Zeman die Machtverteilung arrangierten. Dieses Hintertürchen hätte sich der Oppositionsführer auch gern für diese Wahlen offen gelassen, doch er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. denn der sozialdemokratische Parteichef und Spitzenkandidat heißt nicht mehr Miloš Zeman, sondern Wladimir Špidla. Und der hat beim jüngsten Rededuell, ausgetragen bei einer Diskussionssendung des TV-Kanals Prima am letzten Sonntag, deutlich gemacht, dass es unter seiner Führung keine Wiederholung des Rollenspiels mit den Bürgerdemokraten geben wird. Špidla machte klar,
es ist nicht meine Absicht, die Regierungsgeschäfte in einer Koalition mit Václav Klaus auszuüben. Ich werde alles dafür unternehmen, damit die Kraft der ODS eine solche sein wird, dass diese Angelegenheit auch nicht theoretisch in Betracht gezogen werden kann.
Diesen Worten ließ Špidla in der Fernsehsendung zudem ungewohnt scharfe Töne gegen die Bürgerdemokraten und deren von 1998 geleistete Regierungspolitik folgen. Špidla bezeichnete Klaus als Demagogen, der mit den Schicksalen der Menschen experimentieren will und dessen Regierung das Land, so Špidla wörtlich, einen Monat vor Argentinien, also vor dem Kollaps der Staatsfinanzen gelassen habe. Der Chef der Sozialdemokraten wehrte sich nicht dagegen, dass seine Partei nach den Wahlen wieder als Minderheitsregierung dastehen könnte. Doch auch in einem solchen Fall würden die Sozialdemokraten weder eine Regierungskoalition noch eine Oppositionsvereinbarung mit den Kommunisten eingehen, äußerte Špidla. Der so unverhofft gescholtene Klaus wusste sich zu wehren und lederte zurück. Er bezeichnete die Worte seines Kontrahenten als neue Schüsse von der Aurora und ergänzte, dass sich die Sozialdemokraten ihr kleines Sakko im Unterschied zum Kommunismus von einem neuen Schneider haben machen lassen, aber vieles ist gleich geblieben. Über die möglichen Koalitionen nach den Wahlen wollte Klaus nicht sprechen, doch er schloss eine jedwede Zusammenarbeit seiner Partei mit den Kommunisten aus. Wie jedoch bekannt wurde, hatte Klaus in der Nacht von Freitag zum Samstag ein geheimes Treffen mit dem Chef der Christdemokraten Ciro Svoboda und dessen ersten Stellvertreter Milan Šimonovský gehabt. Beide Seiten wollten sich zu diesem Treffen nicht näher äußern, doch Šimonovský sagte der Presse gegenüber zumindest, dass man sich den Weg zueinander nicht verbauen will. Es darf also wieder spekuliert werden, inwieweit ODS-Chef Klaus auch diesmal wieder versucht, die Fäden im Hintergrund zu spinnen.
Wollen Sie wissen, was in der Tschechischen Republik diesen Sommer groß in Mode gekommen ist? Dann aufgepasst, Olaf Barth wird es Ihnen nun verraten.
Der absolute Sommerhit dieses Jahres sind nicht etwa heiße mediterrane Rhythmen oder kurze Miniröcke, nein, viel beliebter sind hierzulande derzeit Attentatsdrohungen, zumeist per Telefon. Frei nach dem Motto, auch du kannst ein Star werden. So am Donnerstag vor vergangener Woche, als ein 29-jähriger Arbeitsloser die mährische Metropole Brno-Brünn in Angst und Schrecken versetzte, weil er mit einem Attentat aus der Luft auf einen Hochhauskomplex drohte. Polizei und Luftstreitkräfte waren mehrere Tage in Alarmbereitschaft. Der Mann wurde vergangene Woche festgenommen. Ihm drohen bis zu 3 Jahren Gefängnis wegen des Verbreitens falscher Alarmmeldungen. Ein paar Tage nach dem Brünner Übeltäter wurde ein weiterer verkappter Attentäter dingfest gemacht. Ein 27-jähriger Taxifahrer, der den Prager Magistrat zu pulverisieren drohte, weil dieser schärfere Kontrollen für Taxifahrer beschlossen hatte. Am Sonntag warnte ein anonymer Anrufer, eine Bombe befinde sich in der Abflughalle des Prager Internationalen Flughafens. Näheres erfahren Sie nun von der Polizeisprecherin Kamila Stiblikova.
Wenige Minuten nach 12 Uhr verkündete ein Anrufer, dass sich auf dem Flughafen 5 Kilo Sprengstoff befänden und diese um 14 Uhr explodiere. Er telefonierte von einer öffentlichen Telefonzelle in Odolenávoda aus und wurde von der dortigen Polizei festgenommen und auf dem Prager Polizeipräsidium verhört.
Der Flughafen wurde geschlossen und evakuiert. 6 Flugzeuge konnten nicht starten und die Passagiere von 4 gelandeten Maschinen mussten bis 15 Uhr an Bord der Jets ausharren. Dazu Flughafensprecherin Vlasta Palová.
Zu diesem Zeitpunkt wurde der planmäßige Verkehr am Prager Flughafen wieder aufgenommen. Die ausgesetzten Flüge wurden nach und nach abgefertigt.
Gegenüber der Polizei erklärte der 20-Jährige, seine Oma habe ihn aus der Wohnung geschmissen. Da habe er eben angerufen. Nun drohen ihm bis zu 5 Jahren Haft. Aber immerhin, wenigstens einmal in seinem Leben berichten alle Medien über ihn. Wahlen 2002.
Dass es um die Finanzierung des tschechischen Schulwesens miserabel bestellt ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch wie der Situation am besten Herr zu werden ist und vor allem wer hier in die Verantwortung zu ziehen ist, Darüber ist man sich vor der nun unmittelbar bevorstehenden Wahl nicht einig geworden. Silja Schultheis fasst zusammen.
Ein in den vergangenen Monaten viel diskutierter Vorschlag zur finanziellen Genesung des Schulwesens war die Einführung von Studiengebühren. Einer ihrer glühendsten Vertreter, Petr Matejo von der Oppositionellen Freiheitsunion. Mit seinem Gesetzesentwurf, der Studiengebühren von jährlich 215 bis 870 Euro vorsah, scheiterte er doch Mitte Februar im Abgeordnetenhaus an den Gegenstimmen der Sozialdemokraten, der Kommunisten sowie der Christdemokraten. Damit war dann klar, dass das Thema Studiengebühren vor den Parlamentswahlen Mitte Juni nicht mehr auf den Tisch kommen würde. Dabei hätte sich die tschechische Öffentlichkeit durchaus mit dem Gedanken an ein kostenpflichtiges Studium anfreunden können. Laut einer Umfrage hätte sich 60% der Tschechen nicht daran gestört. Als einer der vehementesten Gegner von Studiengebühren trat Schulminister Eduard Zeman auf. Er argumentierte unter anderem damit, dass sie zu einer Verschärfung der sozialen Gegensätze und zu sinkenden Studentenzahlen führen würden. Matteo setzte dem entgegen, dass die Universitäten durch die zusätzlichen Mittel ihre Kapazitäten erhöhen könnten und das Studium damit einer größeren Zahl von Studenten offen stände. Die Gesetzesvorlage von Petr Matteo wurde zwar abgelehnt, doch eine neue Legislaturperiode steht nun unmittelbar bevor. Die Demokratische Bürgerpartei ODS ist Studiengebühren gegenüber im Prinzip nicht abgeneigt und die Freiheitsunion hält weiterhin an der Möglichkeit eines kostenpflichtigen Studiums fest. Allerdings, so fügt der Vorsitzende des Schulausschusses im Abgeordnetenhaus, Petr Mareš von der Freiheitsunion hinzu, Studiengebühren seien nur einer von vielen Wegen, wie man weitere Mittel für die Finanzierung, insbesondere der Hochschulen, gewinnen könnte, meint Mareš. Daneben würde die Freiheitsunion gerne noch eine viel größere Unterstützung von tschechischen Unternehmern erreichen. Außerdem wünsche man sich, dass sich an der Finanzierung der Hochschulen auch die neu entstandenen Landkreise beteiligten. Und ob der Weg der Studiengebühren tatsächlich beschritten würde, hänge auch davon ab, ob man den Studenten aus weniger wohlhabenden Familien ausreichend unter die Arme greife. Petr Mareš? Sobald seine Partei ein ausreichendes System von Anleihen und sozialen Absicherungen entwickelt habe, sei sie, so Mareš, darauf vorbereitet, Studiengebühren einzuführen.
Kinderzeichnungen, die im Konzentrationslager Theresienstadt entstanden sind, kann man in einer Ausstellung sehen, die in diesen Tagen an der Universität Hamburg gezeigt wird. Die Ausstellung erinnert an die 11.000 jüdischen Kinder, die aus Deutschland, der Tschechoslowakei, Österreich, den Niederlanden, Polen und Dänemark nach Theresienstadt deportiert wurden. Die meisten von ihnen wurden in Auschwitz ermordet. Die Kinderzeichnungen sind in Theresienstadt während des dort abgehaltenen heimlichen Unterrichts entstanden. Claudine Hartau von der Universität Hamburg bemerkte dazu.
Ja, Schulunterricht war in Theresienstadt ja verboten, aber fand im Geheimen, also wirklich so illegal statt, unter großen Gefahren auch. Und bei diesem geheimen Unterricht sind Texte, Bilder und auch Gedichte entstanden. Und in der Ausstellung werden diese Zeichnungen und Bilder und Gedichte und Texte als Selbstzeugnisse einfach nur gezeigt. Also die Ausstellung verzichtet ganz bewusst auf Kommentare und ist dadurch, finde ich, noch sehr viel beeindruckender, als wenn das irgendwie erläutert werden oder kommentiert. Also gerade dieser Zeigen der Selbstzeugnisse, die Bilder, die ja von Kindern im Alter von 10 bis 15 Jahren hergestellt worden sind, die aber durch die ganzen Umstände, durch die Erlebnisse, die sie geprägt haben, durch dieses Fürchterliche, was mit ihnen geschehen ist, um ihre Kindheit ja betrogen worden sind. Und genau dieses zeigt sich auch in den Bildern. Also sie beeindrucken dadurch, dass sie das zeigen, was die Kinder dort gesehen und erlebt haben. Jedenfalls viele von ihnen zeigen das.
Aus welchem Anlass wird die Ausstellung in Hamburg gezeigt? Dazu noch einmal Claudine Hartau.
Die Ausstellung ist uns angeboten worden vom Studienkreis Deutscher Widerstand. Und wir haben sie sehr gerne genommen, weil jetzt auch tatsächlich ein konkreter Anlass ist. Vor 60 Jahren, am 30. Juni 1942, wurden ja die jüdischen Schulen geschlossen und damit auch die letzte jüdische Schule in Hamburg. Und das haben wir eigentlich als Anlass genommen, die Ausstellung hier in der Universität zu zeigen.
Neben dieser Ausstellung finden auch verschiedene Begleitveranstaltungen statt. Können Sie einige davon nennen? Ich weiß, dass auch die Oper Brunjebar aufgeführt wird.
Ja, jetzt am Freitag, dem 7.6. wird hier im Audimax die Oper Brunjebar aufgeführt. Das ist eine Inszenierung einer Schule des Christianeums hier aus Hamburg. Und wir dachten, das ist die passende Veranstaltung, um die Ausstellung nicht einfach hier nur so zu zeigen, sondern auch das in einen Rahmen zu stellen, die verschiedene Aspekte des Lebens in Theresienstadt zeigen.
Die Ausstellung ist an der Universität Hamburg bis zum 14. Juni geöffnet.
Radio Prag veranstaltet einen Hörerwettbewerb. Das Thema des Wettbewerbs ist Prag, die Hauptstadt der Tschechischen Republik, deren Name auch in dem Titel unserer Sendestation und unseres Wettbewerbssponsors Staropramen, das Bier aus Prag, enthalten ist. Ihre Aufgabe ist es, in einem kurzen Text auf die folgende Frage zu antworten. Wen oder was stelle ich mir vor, wenn man Prag sagt? Die originellste Antwort belohnen wir mit einem einwöchigen Aufenthalt für zwei Personen in der Tschechischen Republik inklusive Anreisekosten. Ein Rückflugticket aus der Hauptstadt ihres Herkunftslandes, das die tschechische Fluggesellschaft CSA zur Verfügung stellt. Den einwöchigen Aufenthalt sponsert Staropramen, das Bier aus Prag. Im Rahmen des Aufenthaltes findet auch ein Besuch in der Prager Brauerei sowie bei Radio Prag statt. Weitere 50 Gewinner erhalten Souvenirs von Radio Prag, T-Shirts, Reisetaschen etc. Die 12 besten Antworten werden mit einem tragbaren Rundfunkempfänger belohnt. Außerdem kann sich jeder, der eine Antwort schickt, auf ein kleines Souvenir freuen. Bitte senden Sie Ihre Antworten bis zum 16. Juni 2002 an die Adresse Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99 Prag 2, Tschechische Republik oder per E-Mail an cr@radio.cz. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden in der Sendung vom 30. Juni bekannt gegeben. Über den Verlauf des Wettbewerbs werden wir Sie in der regelmäßigen Sendereihe Hörerforum informieren. Und zum Schluss noch einmal die Wettbewerbsaufgabe. Wen oder was stelle ich mir vor, wenn man Prag sagt? Der Einsendeschluss ist der 16. Juni 2002.
Damit ist das Tagesecho beendet. Weiter geht es mit der Senderei heute am Mikrofon.
Heute am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, sagt Olaf Barth. Heute hat uns ein sehr treuer Radio Prag-Fan besucht, Herr Josef Skandera. Doch lassen wir ihn nun gleich selbst zu Wort kommen.
Ich bin seit 1974 Hörer von Radio Prag. Mich interessiert die tschechische Kultur, die tschechische Musik. Und grundsätzlich war für mich von Interesse, was in der Tschechischen Republik so alles passiert, weil die Erzählungen meiner Großeltern, die aus dem Kreis Troppau, Opava, stammen, sind zum Teil noch im Hinterkopf vorhanden. Nicht die wortwörtlichen Erzählungen, aber wenn man von Orten liest oder Ortsbezeichnungen hört, dann kommen wieder Erinnerungen an diese Erzählungen hoch und werden entsprechend verarbeitet.
Sie haben schon angesprochen, Ihre Großeltern stammen aus der damaligen Tschechoslowakei, aus Troppau oder zu Deutsch Opava. Ihr Vater ist auch noch dort geboren, haben Sie gesagt, aber Sie sind nicht mehr dort geboren.
Ich bin im Landkreis Amberg-Sulzbach geboren. Meine Mutter war eine Oberpfälzerin. Und ungeachtet dessen, wie ich schon angesprochen habe, diese Erzählungen der Großeltern haben bei mir immer den Wunsch gefestigt, das Land kennenzulernen, von dem sie mir in der Kindheit erzählt haben. Diese Gelegenheit habe ich nach der politischen Wende, nach der Samtenen Revolution, wie es ja hier so schön heißt, wahrgenommen und habe die Republik ausgiebig bereist.
Das heißt aber erst nach der Samtenen Revolution. Sie haben also zunächst über dieses Land, aus dem Ihre Eltern, Ihr Vater ja stammten, nichts gewusst, außer von Radio Prag oder über Radio Prag und konnten sich selbst kein Bild machen. Das ging erst dann nach der Revolution.
Richtig. Ich hatte zum einen den sehr guten Kontakt zu Radio Prag und zum anderen bekam ich eben von der damaligen Redaktion Radio Prag die deutschsprachige Prager Zeitung. Der konnte ich natürlich auch zusätzliche Hintergrundinformationen entnehmen und auch heute noch bei meinen Prag-Besuchen kaufe ich mir diese Zeitung regelmäßig als Informationsquelle als Ergänzung zu dem, was ich von Radio Prag täglich via E-Mail erhalte.
Vielleicht können Sie gerade beschreiben, wann und wie sind Sie das erste Mal in die Tschechische Republik, beziehungsweise damals hieß es noch Tschechoslowakei, gekommen?
Nun ja, das war vielleicht ein paar Monate nach der Wende. Ich hatte den Wunsch, mal die grenznahe Region kennenzulernen. Früher war eben dort dieser buchstäbliche eiserne Vorhang und wir wollen doch mal gucken, was dahinter sich abspielt. Dann kommt noch ein wesentlicher Faktor hinzu. Die Eltern meiner Ehefrau stammen aus dem Egerland. Von daher ist auch von meiner Frau ihrer Seite das Interesse groß gewesen, sodass es hier im familiären Bereich gar keine Frage war, fahren wir oder fahren wir nicht? Nein, wir fahren. Wir wollen uns das mal ansehen.
Wie war es dann für Sie, das erste Mal hier rüber zu kommen und dann auch die weiteren Male, in dem Sie dann das Land, das Sie nur aus Erzählungen kannten, bereist haben? War es so, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Jein, kann man sagen. Ich habe mich teilweise in die Kindheit zurückversetzt gefühlt. Hinsichtlich der Straßensituationen, dann zum Teil die Orte selbst, die vielfach in einem desolaten Zustand waren, verschiedene öffentliche Gebäude oder Denkmäler, die, man kann sagen, heruntergekommen waren. Und ich konnte in dem Zusammenhang dann auch erleben, wie alles aufgebaut wurde. Und man muss sagen, da sind großartige Leistungen vollbracht worden. Wenn ich heute diese Städte wie Karlsbad oder Marienbad angucke, da ist was geschehen und da geschieht noch was auch hier in Prag, wenn man erlebt, wie die Veränderungen alltäglich vonstatten gehen, wie eben vorgeführt wird, da tut sich was. Und ich muss sagen, Hut ab vor den tschechischen Nachbarn, die haben hier in Sachen Wiederaufbau Großartiges geleistet.
Und Sie haben schon etliche Städte jetzt angesprochen, die Sie bereist haben und die Sie gesehen haben. Mich würde interessieren, waren Sie dann auch in Opava, in Taubau?
Nein, so weit bin ich noch nicht gekommen. Das heißt aber nicht, dass ich diese Stadt oder diese Gegend auslassen will. Ich war also in der Region Kopšivnice, bei den Tatrawerken dort in der Ecke. Und oben rauf war ich bis etwa Děčín und dann eben den westböhmischen Bereich, naheliegend, weil ich ja von der Grenze nur etwa 70 Kilometer meinen Heimatort weg habe.
Sie haben aber nicht nur die Tschechische Republik bereist, sondern Sie wohnen auch hier.
Das ist richtig. Wir haben seit 1996 hier in Prag ein Mietshaus und darin sind zwei Wohneinheiten für uns selbst reserviert, sodass wir jederzeit problemlos hierher kommen können und uns in dieser wunderschönen Stadt wohlfühlen können.
Das heißt, Sie kennen die Tschechische Republik ziemlich gut. Sie haben sie häufig bereist, wohnen zum Teil zumindest hier. Sie informieren sich über Radio Prag, auch über die Tschechische Republik. Jetzt würde mich interessieren, ganz heißes Thema zurzeit ist ja wieder die deutsch-tschechische Versöhnung, Aussöhnung oder auch einfach nur die Beziehungen. Wie ist denn Ihr Standpunkt dazu als ja jemand, der auch betroffen ist von der Problematik der Vertreibungen?
Nun ja, ich denke, die Beneš-Dekrete, die Sie hier indirekt angesprochen haben, werden leider von den Politikern auf beiden Staatsseiten zu ideologischen Zwecken hochgespielt. Denn was ich jetzt als Nachfahre ganz hart sagen muss, was soll ich mit dem Areal meiner Großeltern anstellen? Das sind alleine von Prag hier zum Beispiel über 400 Kilometer. Ich kenne dort die Menschen nicht. Ich kenne den dortigen Kulturkreis nicht und ich habe auch keinerlei Möglichkeiten dort, mich beruflich zu engagieren. Ich kann die Sprache nicht so, wie es in dem Fall erforderlich wäre, um integriert bei den Menschen in Mähren zu leben. Dann kommt ein wesentlicher Punkt hinzu. Man sollte meines Erachtens einmal mit den Aufrechnen aufhören. Es ist jetzt an der Zeit, nach vorne zu blicken und zu sagen, die Kraft, die jetzt sinnlos für dieses Aufrechnen verwendet wird, wäre besser angebracht, die Jugendarbeit zu verstärken, die Kontakte zu forcieren und auf beiden Seiten, und hier muss ich sagen, leider wird hier auf der deutschen Seite zu wenig getan, auf dem Sprachsektor, um auch den jungen Leuten Gelegenheit zu geben, die Tschechische Republik zu bereisen. Wir haben hier, gerade der ostbayerische Raum, unsere Nachbarn in Böhmen und Mähren. Und da sollten wir uns mal umsehen bei den Nachbarn. Wir können auch sehr viel daraus lernen.
Ein gutes Schlusswort, wie ich finde. Auf ein Wiederhören bei Heute am Mikrofon in 2 Wochen freut sich Olaf Barth.
Und damit ist die hauptstündige Sendung von Radio Prag beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Hvězda, aby plála, člověk vyšel z mála, hlas měl jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska, aby hřála za nocí, to je naprosto důležité.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.